Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die DEL-Hauptrunde geht in die entscheidende Phase. Natürlich, Meisterschaft dauert noch ein bisschen, bis sich das entscheidet. Abstiegskampf, da fällt in den nächsten 1,5 Wochen die Entscheidung, wer zumindest sportlich abgestiegen ist. Und wir haben sie auch in den 10 Minuten Eishockey gestern schon angekündigt. NHL, da wäre auch mal so ein Blick auf die deutschen Drafts oder die Drafts mit den bekannten deutschen Spielern jetzt der letzten Jahre ganz interessant. Und so wie ich Bernd Schwickerer einschätze, hat der da schon Listen erstellt und irgendwie Top 5, Top 10 und dann irgendwelche Thesen aufgestellt zur NHL. Also das ist fundiert auf jeden Fall, so wie ich dich kenne.
Guten Tag, habe ich auch. Und vor allen Dingen habe ich eine geheime Regel im CBA zum 2014er Draft gefunden. Die wird euch wie Schuhe ausziehen. Die, aber da reden wir nachher drüber.
Also sowohl, also es gibt eine Mannschaft, über die sprechen wir ausführlich, sowohl in der DEL als auch in der NHL.
Ja,
wer könnte das sein?
Eine Regel, ernsthaft. Also das werde ich euch nachher enthüllen. Das ist so, wie heißt es, groundbreaking, würde ich sagen.
Fangen wir aber in der DEL an und da ist es ja tatsächlich so, dass du die Liga gliedern kannst in die Top 2 mit Ingolstadt und Berlin. Sehr wahrscheinlich zieht Ingolstadt das durch. Dann kommt so eine Gruppe, die sich halt jetzt positionieren, aber die eigentlich fest im Viertelfinale drin sind, 3 bis 6. Dann sind 5 Mannschaften, die sich um 4 Plätze in der ersten Playoff-Runde streiten, 7 bis 11. Und dann der Abstiegskampf mit 3 Mannschaften. Fangen wir oben an, würde ich sagen, oder? Also wir sind ja ein bisschen Hockey, da fangen wir oben an.
Ist eine Vierklassengesellschaft, ein bisschen wie Deutschland, würde ich sagen.
Vorne der ERC Ingolstadt und die Eisbären Berlin, oder vor allem muss man eigentlich sagen Ingolstadt vorne, nachdem sie sich jetzt den Punkterekord gesichert haben am Wochenende mit diesem Heimsieg gegen Nürnberg und sich für die Champions Hockey League qualifiziert haben. Und ja, wir sehen es eigentlich die ganze Saison schon und wir haben es, glaube ich, jetzt in den vergangenen Wochen nochmal deutlicher gesehen. Die Mannschaft erinnert natürlich viel mehr an 22-23, als sie Vizemeister geworden sind, und hat die richtigen Schlüsse nach dieser Saison 23-24 gezogen. Man kann es so ein bisschen runterbrechen in der Offensive. Die Chancen haben sie weiterhin, nur jetzt hauen sie rein. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Und sie haben natürlich mit vor allem Breton, aber auch Ellis, der gekommen ist in der Verteidigung, nochmal da auch die richtigen Schlüsse gezogen. Dazu jetzt nochmal einen richtig starken Torwart geholt mit Heljanko. Also ich habe so das Gefühl, Ingolstadt strahlt aus, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, und ich muss sagen, dass die Verpflichtung von Heljanko so das letzte Puzzlestück war, weil ich fand die von Anfang an diese Saison defensiv stark, ich fand sie offensiv extrem stark, eigentlich sogar noch stärker als defensiv. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war halt ein Top-Torhüter, weil ich finde, Garteig ist natürlich kein schlechter, aber ich finde nicht, dass er so im absolut oberen Regal angesiedelt ist, und jetzt mit Heljanko zumindest, dass die ersten Spiele vermuten lassen, dann auch seine Historie, ist das schon ein Mann, der dich sehr weit bringen kann. Also da haben sie wirklich die letzte kleine Lücke meiner Meinung nach geschlossen.
Ich würde kurz auch nochmal trotzdem auf Garteig eingehen, beziehungsweise auf die anderen beiden, die jetzt nicht Heljanko heißen. Mit Garteig natürlich ist es saubitter, wenn du so eine erfolgreiche Saison spielst mit deiner Mannschaft. Kurz vor Weihnachten hat er sich wehgetan. Es heißt ja immer noch offiziell Oberkörperverletzung. Jeder hat die Szene gesehen. Das ist eine Gehirnerschütterung. Und dann so lange auszufallen, das ist auch wirklich hart. Also da muss es ja so sein, dass es immer wieder versucht und das haut nicht hin. Und das ist, denke ich, sehr, sehr frustrierend für ja eigentlich den Nummer 1 Torwart davor. Devin Williams hat dann sehr gut übernommen. Ja, der war ja eigentlich in den Jahren davor wirklich ganz klassischer Backup, weil Garteig viel gespielt hat. Williams hat wirklich sehr, sehr stark gehalten in der Phase, und dann haben sie aber trotzdem gesagt, okay, wir brauchen da nochmal eine richtige Nummer 1 oder nochmal einen stärkeren Torwart. Holen dann einen, der dreimal Meister geworden ist in Finnland mit Heljanko und da auch dreimal bester Torwart war und ja, jetzt in den Spielen, die er gemacht hat, in den rein einfach extreme Sicherheit auch ausgestrahlt hat und schon sehr, sehr guter Goalie, ja. Das ist
die, aber ich finde eben, sie haben nicht nur jemanden ersetzt, ich finde, sie haben wirklich sich auch nochmal verbessert, weil so doll war Garteig jetzt nicht über die Saison, muss man sagen, ne? Also er hat eine Fangquote von unter 90%, und Williams hat auch, ja gut, 91 ist schon echt ordentlich, ich meine, 4 Shutouts finde ich auch echt gut bei 28 Spielen oder 26 Starts, muss man ja sagen, zweimal ist er später reingekommen.
Als klarer, genau. Backup davon, ja.
Also klar, dann hat er natürlich häufiger gespielt, hat jetzt mittlerweile auch mehr Spiele als Garteig, weil der eben ausfällt. Aber ich finde trotzdem, Heljanko ist da nochmal ein Update. Also ich finde, der ist kein Ersatz, der hat die nochmal besser gemacht. Und das ist ja schon ein qualitativer Unterschied.
Und in der Offensive, also ich habe jetzt die Zahlen, haben sie ein Powerplay-Tor gemacht am Wochenende? Ich am Sonntag, ich glaube nicht, aber ich habe es mir da rausgeschrieben. Ich habe das Spiel kommentiert gegen Nürnberg. Wenn du allein schaust bei den Powerplay-Toren, wie viele davon 9 geschossen worden sind, also von Spielern, die zur Sommerpause gekommen sind. 29 von 35 Powerplay-Toren von Zugängen. Also Sheen, Schmölz, Agostini jeweils 6, Paul, Keating 4, Breton 3 und Breton 3 in Überzahl. Aber dann ist es ja auch einer, der dieses Überzahl einfach da hinten dirigiert mit seiner Offensivstärke. 19 Tore von Breton. Also auf jeden Fall im Sommer die richtigen Schlüsse gezogen, die richtigen Spieler geholt, sowohl für die Offensive als auch für die Defensive. Waren zwei meiner Fragen, also drei Fragen habe ich ja gestellt vor der Saison. Das eine war, zünden die auf dem Papier wirklich guten Stürmer, torgefährlichen Stürmer, zünden die? Ja. Ist es richtig, die Defensive breiter aufzustellen und das Paar Bodi Hüttl zu entlassen? Ja. Welchen Mark French?
Ne, das tiegeln wir den noch, ne?
Entlasten, was habe ich gesagt? Entlassen.
Entlassen.
Entlasten. Entlasten. Ist es der Mark French von 22, 23 oder der von 23, 24? Ja, völlig logisch. Ne? Also dreimal Haken bis jetzt. Und dann ist halt der.
Absolut. Da läuft wirklich rund. Und wenn wir die Berliner mal mit reinziehen, dann finde ich, haben wir da so ein Top-Duo. Also klar, Ingolstadt ist jetzt noch ein Stück vor und wird die Saison aller Wahrscheinlichkeit nach als Hauptrundenmeister beenden. Weil ich meine, heute Abend, deswegen sprechen wir auch drüber, ist das große Duell Ingolstadt gegen Berlin. Da könnten die Eisbären nochmal rankommen. Aber selbst wenn sie das machen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie den ERC nochmal wirklich einholen. Also ich bin ziemlich sicher, dass Ingolstadt die Hauptrunde gewinnen wird. Und Berlin wird dann ziemlich sicher als Zweiter reingehen. Und gucken wir mal auf die beiden so als Paar. Ich meine, das sind wirklich mit Abstand die besten Teams, sind die einzigen beiden Teams der Liga mit weniger als 10 glatten Niederlagen und das kurz vor Ende. Die einzigen beiden Teams mit einem Punkteschnitt von mehr als 2,0 sind die beiden besten Offensiven. Die haben die meisten Tore, die meisten Slotschüsse, die beste Effizienz. Berlin ist 29 über expected, Ingolstadt 20 über expected. Du hast es eben schon angesprochen. Erinnern wir uns mal, wie Ingolstadt letztes Jahr
minus 27, 47 Tore Unterschied im Vergleich
zu grob 50, sagen wir mal. Grob 50 Tore besser, was Expected Goals angeht. Ne? Und was ich auch sehr auffällig finde, normalerweise ist es ja so, dass die besten Mannschaften der Liga die beste Defensive haben. Jetzt haben die natürlich auch eine gute, Ingolstadt die zweitbeste, aber Berlin zum Beispiel hat nur die fünftbeste. Und was auch auffällig ist, über die gesamte Saison ist kein Ingolstädter oder Berliner Torwart unter den Top 7, was Fangquote angeht in der Liga. Und normalerweise haben die absoluten Top-Teams der Liga ja auch immer mindestens einen der besten drei Torhüter. Das haben sie nicht. Also sie leben doch schon sehr von der Offensive, zumindest was den Output angeht. Und wenn wir auch auf die Spieler gucken, die so am meisten Schlagzeilen machen, bei Berlin würde ich mal Föder und Running nehmen und bei Ingolstadt hat Breton, die stehen auch eher so für Offensive, muss man sagen, ne?
Ja, aber heißt es dann, dass sie doch zu knacken sind vielleicht in den Playoffs? Special Teams würde ich noch mit dazu nehmen, wo natürlich Berlin die beste Quote hat der kompletten Liga, aber im Penalty Killing hinteres Mittelfeld, die Eisbären als Neunter. Auch in Ingolstadt ist in den Special Teams jetzt nicht überragend. Also ist das auch vielleicht ein Ansatz für die anderen Mannschaften zu sagen, okay, die spielen jetzt eine super Hauptrunde, aber da können wir die packen. Also Torwartspiel, Defensivleistung insgesamt, Special Teams, mal abgesehen vom Berliner Powerplay. Oder sagst du, die sind so gefestigt, dass sie das durchziehen bis ins Finale?
Also klar, wir wissen alle, dass in den Playoffs ein bisschen anderes Eishockey gespielt wird, dass man sich in der Serie dann vielleicht auch noch besser auf ein Team einstellen kann, als wenn man das dann nur einmal irgendwie freitags trifft. Trotzdem würde ich sagen, die sind so dominant, dass ich jetzt nicht eigentlich davon ausgehe, dass die komplett einbrechen. Allerdings, man weiß nie, was passiert. Also das lasse ich Breton verletzen oder was auch immer, dann sieht's auch anders aus. Aber Stand jetzt würde ich schon sehr, sehr davon ausgehen, dass die beiden zumindest mal ins Halbfinale einziehen, weil sie ja durch ihre Tabellensituation auch in der Regel ein einfacheres Team kriegen, das dann irgendwie durch die erste Playoff-Runde gekommen ist. Allerdings, da kommen wir gleich noch zu, so schlecht sind die Teams da auch nicht.
Ja. Ingolstadt natürlich trotzdem der Herausforderer, auch wenn sie jetzt Erster sind und sehr wahrscheinlich Erster bleiben. Du hast es ja angesprochen. Es wären bei einem glatten Sieg von Berlin heute Abend, wären es immer noch 5 Punkte Vorsprung in 4 Spielen. Also Berlin müsste pro Spiel über einen Punkt aufholen, sehe ich tatsächlich
Berlin
auch
nicht. Müsste eigentlich alles gewinnen und genau. Ingolstadt müsste 3 verlieren. Ne? Genau. Also das wird schon schwer.
Berlin weiß, wie es geht. Natürlich auch mit der Mannschaft. Im Vergleich zur vergangenen Saison würde ich sagen, sogar noch mit einer verstärkten Mannschaft im Vergleich zu der, die 2024 Meister geworden ist. Ingolstadt, ich habe es in den 10 Minuten Eishockey auch schon mal angedeutet. Es gibt schon so ein paar Strategien, die ich jetzt zum Beispiel von Nürnberg gesehen habe am Sonntag, wie man sie schlagen kann. Also ich bin gespannt, wie sie auf die Härte dann auch reagieren in den Playoffs. Breton wird ganz anders angegangen werden. Die anderen Mannschaften wissen, der baut die Angriffe auf, der ist viel auf dem Eis, spielt viel Special Teams, der wird ganz anders angegangen werden. Und er hat einfach so eine spezielle Spielweise, dass er halt wirklich oft, er ist jetzt nicht nur so ein halber Stürmer, sondern der ist oft einfach der dritte Stürmer von der Positionierung her. Ja, der bringt die Scheibe rein und dann geht der nach vorne und dann ist der halt neben dem Tor. Und dann muss ein Stürmer die Position einnehmen und dadurch ist Ingolstadt auch ab und zu konteranfällig. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, auch für die Mannschaften weiter hinten in der Tabelle, also im Viertelfinale schon, da zu sagen, okay, da haben wir was gesehen. Ob das dann über 4 Spiele geht mit 4 Siegen, weiß ich nicht, aber es gibt so kleine Sachen, wo ich sage, Ingolstadt ist angreifbar. Bei Berlin sehe ich das ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also wenn die ihr Ding durchziehen, dann ist es halt einfach unfassbar schwer, die in 7 Spielen zu schlagen.
Ja, die haben eine ganz andere Erfahrung, muss man auch klar sagen, die Berliner. Ne? Also allein durch die letzten Jahre, und sie haben ja jetzt nicht so den Riesenumbruch im Kader gehabt. Deswegen würde ich Berlin immer noch nach wie vor als Top-Favoriten ansehen. Weil, wie gesagt, bei Ingolstadt fehlt mir halt so ein Stück weit die Playoff-Erfahrung. Klar hast du da schon Leute drin, die auch in ihrem Leben schon diverse Playoffs gespielt haben, aber nicht so vergleichbar mit den Berlinern, vor allen Dingen nicht so vergleichbar in späteren Runden. Also wenn wir nur mal Daniel Peter sehen, klar, der hat natürlich auch lange in Krefeld gespielt, da war nicht viel mit Playoffs, aber wenn ich das richtig sehe, hat er in seiner kompletten Karriere 28 Playoff-Spiele gemacht. Das finde ich jetzt nicht so viel für einen Mann in dem Alter, ehrlich gesagt.
Nee, klar. Also und so weit wie 2022, 23 mit Ingolstadt war er natürlich auch nie. Ja? So weit ist er nie gekommen. Richtig. Das waren seine längsten Playoffs oder in einer Saison die meisten Spiele. Wenn wir 3-6 schauen, würdest du dann nochmal trennen zwischen Mannheim München, die eine Gruppe, und Bremerhaven, Köln, oder ist das, oder würdest du Bremerhaven noch zu Mannheim München mit dazu nehmen, oder ist es einfach dann die Verfolgergruppe, die jetzt schon sehr sicher im Viertelfinale ist, weil Köln hat momentan ja 7 Punkte Vorsprung vor Straubing, Köln noch 4 Spiele, Straubing spielt mehr, aber das wird Straubing nicht mehr aufholen, oder auch meinetwegen Nürnberg dahinter.
Also ich würde das schon ein bisschen trennen. Also grundsätzlich sind alle 4 für mich sicher im Viertelfinale. Es geht in den letzten Tagen der Saison jetzt nur noch darum, wer spielt gegen wen und wer bekommt das Heimrecht. Aber eigentlich finde ich, ist es egal, wie es aussieht. Mannheim und München sind da für mich die Favoriten. Auch da wieder Thema Erfahrung. Da sind schon auch sehr erfahrene Trainer bei. Ne? Dann, okay, man kann jetzt nicht sagen, dass in Köln Carriale und keine Erfahrung hätte mit K.O.-Spielen oder generell mit Playoffs oder Saisons. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Aber in der DEL finde ich die anderen beiden dann gut, Aikens jetzt auch nicht richtig, aber ich finde trotzdem, die sind schon erfahrener, gerade auch was die Spiele angeht. Und es würde mich generell nicht wundern, wenn die aktuell ersten 4 in der Tabelle ins Halbfinale kommen würden. Also Ingolstadt, Berlin haben wir gerade schon drüber gesprochen, und Mannheim und München sind halt jetzt auch zur richtigen Phase der Saison richtig heiß gelaufen. Ne? Also ich habe mir gestern nochmal angeguckt, die Formtabelle der letzten 10 Spiele, der letzten 15, der letzten 20, der letzten 25, der letzten 30. Und in all diesen Formtabellen sind immer Ingolstadt, Berlin, Mannheim, München unter den Top 4. Und deswegen würde mich auch nicht wundern, wenn das bis Ende der Saison so bleibt und wenn es vor allen Dingen in den Playoffs dann so weitergeht.
Ja. Also erstmal im Halbfinale würde ich unterschreiben, dass das die 4 Favoriten, großen Favoriten fürs Halbfinale sind. Bin halt gespannt, was Bremerhaven da macht. Die haben jetzt gestern Mannheim geschlagen.
Ja, weil da waren ja ein paar Spiele ausgefallen in letzter Zeit. Und wenn die jetzt ihre Nachholspiele nach wie vor so gewinnen, okay, sie haben gestern gespielt, sie spielen heute wieder. Da ist natürlich, haben wir schon drüber gesprochen, in den 10 Minuten auch vielleicht ein bisschen Substanzverlust, gerade wenn man auch noch viel reisen muss. Aber ja, man sollte Bremerhaven nicht unterschätzen, weil auch die haben Erfahrung durch die vergangene Saison mit dem Finaleinzug und das Team ist ja auch relativ nah beieinander geblieben, aber trotzdem sehe ich Mannheim und München da ein Stück vorne.
Gestern nochmal eine andere Art, ein Spiel gegen so eine Spitzenmannschaft zu gewinnen, ne? Mit vielen Toren, also klar sind die immer noch von der Defensive sehr, sehr stark über die komplette Saison, aber gestern machen die 5 Tore, war dann teilweise echt schon ein wildes Spiel mit Scheibenverlusten und so und dann Kontern und 2-1 und so weiter, aber also auch da Bremerhaven gezeigt, dass sie halt auch mal 5 machen können gegen die Adler Mannheim. Die Frage ist, ist das irgendwie ein Vorgeschmack für die Playoffs? Weiß ich nicht, aber du hast zumindest in der Saisonendphase nochmal so ein Spitzenteam geschlagen zu Hause.
Ja, und vor allen Dingen auch eins, auf das du jetzt wieder treffen kannst, ne? Also, klar, kann ja viel passieren in den letzten Tagen, aber das Mannheim gegen Bremerhaven spielt, ist ja nicht völlig ausgeschlossen.
Nee, ist sogar also entweder Bremerhaven gegen Mannheim oder Bremerhaven gegen München wäre so momentan mit das Wahrscheinlichste. Ja, kann natürlich auch München gegen Mannheim sein im Viertelfinale.
Oh, das wäre aber cool. Bremerhaven, München hat man noch nie, ne?
Das wäre mal was Neues, ja, genau.
Wäre echt was Neues, ja. Finde ich cool. Und ich meine, ey, Mannheim-Köln gab es auch schon vor eigentlich allzu langer Zeit. Das war ja die Zuschauerrekordserie. Ja. Und wenn man sich aktuellen Zuschauerzahlen in Köln anguckt, glaube ich nicht, dass da weniger Leute kommen und in Mannheim auch. Also ich glaube, rein zuschauertechnisch steuert die DL gerade auf den nächsten Rekord zu. Ne?
Köln auf 6 ist ja schon mal auf jeden Fall ein Erfolg, direkt im Viertelfinale drin zu sein. Und also nachdem sie dieses Duell am Freitag gewonnen haben gegen Nürnberg, sich dann da auch abgesichert haben. Also das ist, aber du schüttelst so ein bisschen den Kopf. Also es ist natürlich mit dem Etat, den die haben, mit dem Kader, den die haben, sollten sie auch ins Viertelfinale kommen, oder?
Ja, absolut. Ja. Du hast ja auch so einen Trainer nicht geholt, um irgendwie zu sagen, ja, hey, vielleicht werden wir Zehnter. Ne? Also natürlich ist es kein Misserfolg. Das
es ist
auch
im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein Schritt nach vorne, direkt im Viertelfinale.
Ja, aber es ist auch ein Schritt, der gegangen werden musste. Also ich finde, dass die Kölner in den Top 6 sind, ist in Ordnung, aber erstmal nicht mehr. Also ein Erfolg wäre es für mich, wenn sie unter den Top 2 wären, oder wäre es ein richtiger Erfolg. Top 4 wäre schon gut und Top 6 ist für mich eigentlich unterer Standard für das, was da investiert wird in Köln.
Ja, und Erfolg wäre auch mal ins Halbfinale zu kommen und nicht dann wieder im Viertelfinale auszuscheiden oder halt sogar schon früher. 2023 die Kölner halt zuletzt in den Top 6. Ein Punkt damals Vorsprung vor der Düsseldorfer EG, die jetzt ja woanders ist in der Tabelle. Aber schauen wir erst auf diese Region 7 bis 11. Also einer fällt raus und ja, sind auch so ein paar Mannschaften da, die eigentlich eine ganz gute Form haben. Also Frankfurt hat jetzt natürlich als Elfter zuletzt diese 4:8 Niederlage gegen die Düsseldorfer EG, aber die hatten da vorher wirklich einen Lauf und sind aber trotzdem nicht näher rangekommen, was zeigt, auch die davor haben gewonnen. Also da kommen jetzt vier Mannschaften, die in die Playoffs kommen und die richtig anziehen müssen hinten raus nochmal und die vielleicht wirklich dann auch mal die ersten beiden, ja, weil wenn du Siebter bis Elfter wirst, spielst du ja gegen den Ersten oder gegen den Zweiten dann im Viertelfinale vielleicht so ein bisschen ärgern können. Ja,
also spielst du untereinander, ne? Das
kommt ja noch. Erstmal schon, aber dann im Viertelfinale, ich rede jetzt über das Viertelfinale, ja. Also ich wird dann auch kein Selbstläufer für Ingolstadt und Berlin, weil du halt Mannschaften hast, die alles gewinnen müssen hinten raus und die jetzt auch zuletzt echt, klar jetzt nicht komplette Siegesserien haben, aber einen ganz guten Eindruck gemacht haben, finde ich. Und das kann man eigentlich für alle fünf Mannschaften sagen.
Finde ich auch. Gerade bei Wolfsburg hatten wir ja auch mal gesagt, was ist denn da los? Gewinnen die überhaupt noch ein Spiel bis Ende der Saison? Weil da ja wirklich nicht mehr so viel lief, aber die haben auch die Kurve bekommen. Ich würde trotzdem sagen, so wie die Tabelle aktuell ist, könnte sie fast bleiben. Also ich finde, Straubing und Nürnberg machen den besten Eindruck. Dann Wolfsburg ist okay. Und dann, also Schwenning, die sind mir, ich sag, zu auswärts schwach und die müssten schon wirklich Heimrecht bekommen, um irgendwie eine Runde weiterzukommen, meiner Meinung nach. Und Frankfurt ist halt für mich ganz komisch, ehrlich gesagt. Also erstens haben die ein relativ schwieriges Programm. Die spielen noch in Schwenningen, zu Hause gegen Ingolstadt, in Mannheim und in Nürnberg. Am letzten Spiel, da könnte ja das absolute Kracherduell Nürnberg gegen Frankfurt geben, um dann einen Platz in der ersten Playoff-Runde. Aber ich finde auch, Frankfurt hat wirklich das schwierigste Programm. Und dann kommt halt das zu, über das wir schon häufiger gesprochen haben. Ne? Diese krassen Aussetzer, die die eben haben. Natürlich kann man auch mal gegen ein Team von unten verlieren, weil sonst hätten die Teams unten ja überhaupt keinen Punkt. Also das ist ja nicht eine völlige Sensation, dass ein Team auf den letzten Plätzen mal ein besseres Team schlägt. Aber wie hoch sie dann verliert, 8 Gegentore gegen diese Düsseldorfer und vor allen Dingen hat die Torwartproblematik. Ne? Okinora ist ganz raus, Greis und Brenner spielen jetzt beide nicht die beste Saison. Also Brenner hat zum Beispiel ein super Spiel gegen Berlin gemacht letztens, hat aber dann ein katastrophales Spiel gegen Düsseldorf gemacht, da ist bitte wenig Konstanz. Und vor allen Dingen diese ständige Rotation, immer wieder wechseln, auch innerhalb der Spiele. Ich glaube, das hilft keinem der Torhüter weiter. Also da sehe ich Frankfurt wirklich klar im Nachteil, halt was die Torhüterposition angeht.
Ich glaube, ich muss mich auch nochmal so ein bisschen revidieren, nicht, aber ein bisschen einschränken, weil ich mir jetzt auch nochmal die letzten 5 und die letzten 10 angeschaut habe in der Tabelle, was so die Form anbelangt. Also auf ganz hohem Niveau ist das natürlich dann auch nicht gut. Also zum Beispiel die letzten 5 Spiele ist Frankfurt 12. Ja, die haben da nur einen Punkt pro Spiel geholt. Aber sie hatten also zwischenzeitlich mal so eine kleine Siegesserie. Ist natürlich auch immer die Frage, welchen Abschnitt nimmst du? Ja, 5, 10, nimmst du mal 7 oder so.
Welche Gegner hast du?
Genau, dann, welche Gegner hast du? Das kommt auch noch mit dazu. Aber also jetzt in den letzten 5, Straubing da mit der besten Form, mit 9 Punkten. Wenn wir uns die letzten 10 anschauen, dann ist es wieder Frankfurt. Also dann springt halt hin und her. Ich sag bloß, es sind alle dieser 5 Mannschaften gewinnen auch regelmäßig. Ja. Und es ist nicht so, dass dann irgendwie noch eine reinrutscht, sondern du musst halt hinten raus einfach nochmal bis zum Schluss Gas geben, um wirklich reinzukommen. Du musst dich reinkämpfen in diese erste Playoff-Runde.
Ja, wie gesagt, also ich hätte gedacht, dass Wolfsburg da jetzt abfällt, aber die haben auch wieder eine Kurve bekommen. Deswegen ist das echt eine spannende Sache. Aber ja, ich glaube fast, es geht so aus, wie es aktuell steht. Also Straubing, Nürnberg, Schwenningen, Wolfsburg kommen rein und Frankfurt fällt raus. Aber vielleicht das allerletzte Spiel, wirklich Nürnberg gegen Frankfurt. Ah, 3-Duell, weißt du, ne? Da geht's dann richtig zur Sache.
Richtig spannend ist es natürlich da ganz hinten drin, ne? Mit Iserlohn, Düsseldorf und Augsburg von oben nach unten. 3 Mannschaften, die noch absteigen können, noch letzter werden können, ist erstmal der erste Schritt und dann die Frage, steigst du
wirklich ab? Bis sie dann ihre Spieler nach Ravensburg verkaufen. Ja. Ja.
Das hatten wir gestern als Thema, ne? Also aus der Schweiz.
Ja. Es geht auch nicht mehr in der DL, ne? Also da kann man nicht mehr wechseln.
Erstmal, ja, drei Mannschaften mit, ja, das habe ich mir die Tabelle mal angeschaut, historisch. Wann glaubst du, gab's das überhaupt schon mal, dass du drei Mannschaften hattest mit unter einem Punkt pro Spiel? Klar, die können noch da drüber kommen, aber das ist schon die Frage, ob Iserlohn jetzt noch 5 Punkte holt in 4 Spielen und die DEG noch 6 Punkte holt in 5 Spielen und die Panther noch 7 Punkte holen in 4 Spielen. Alle drei unter einem Punkt pro Spiel, das heißt, das sind halt einfach auch die klaren Abstiegskandidaten. Also wie oft, glaubst du, hat es schon gegeben in der DL-Geschichte mit drei Mannschaften, die so ein
Gut, es gab ja mal diese absoluten Trümmertruppen da aus Duisburg, ja, und sowas. Ne?
Also, aber so weit bin ich nicht zurückgegangen. Also sag jetzt mal die 90er Jahre, wo wirklich dann mal so 2, 3 Mannschaften eigentlich komplett abgefallen sind, nehme ich dann mal raus. Aber 2007, 2008 war das zuletzt das letzte Mal in den letzten gut 20 Jahren oder fast 25 Jahren, Duisburg, Straubing und Wolfsburg damals in 56 Spielen diese bestritten haben, unter einem Punkt pro Spiel, also mit drei Mannschaften. In den letzten Jahren hat es das nie gegeben, dass es drei Mannschaften eben gab, die so hinten drin waren. Es war meistens so, dass eine abgeschlagen war. Richtiger Abstiegskampf, seit der eingeführt wurde, der Abstieg wieder, gab es ja dann auch nicht so wirklich. Das heißt,
entweder war Bietigheim weit unten, genau. Krefeld war weit unten. Also
die Absteiger schon. Waren dann auch wirklich abgeschlagen, die tatsächlichen Absteiger, ja, waren abgeschlagen, ja. Mit
Bietigheim. Also Krefeld der spannendste Abstiegskampf der DEL-Geschichte, das ist ganz klar, ne? Muss man klar sagen.
Logisch. Und
ich glaube, es ist auch der spannendste Aufstiegskampf der DEL-2-Geschichte. Also es in beiden Ligen wird es wirklich extrem eng, ne? Und es ist auch alles offen, finde ich, weil alle drei Teams haben mal, also gute Phasen, vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest okay Phasen, wo sie dann auch bei 2, 3 Spiele in Folge punkten oder mal so eine Phase haben mit irgendwie, die gewinnen 3 von 4 oder in 4 von 6 Punkten sie und sowas. Also sowas gibt's dann schon mal. Aber sie haben auch alle wieder richtig, richtig schlechte Phasen, wo sie an einem Wochenende richtig verprügelt werden, überhaupt nichts verstehen. Aber auch da muss ich sagen, genau wie bei Nürnberg gegen Frankfurt, es gibt da noch direkte Duelle am letzten Wochen oder bei den letzten beiden Spieltagen. Erst Augsburg-Düsseldorf, dann Iserlohn-Augsburg. Da kann sich wirklich noch viel tun. Wobei ich sagen muss, die DEG hat natürlich den kleinen Vorteil, noch ein Spiel mehr zu haben. Allerdings ist das heute Abend in Nürnberg und man weiß aktuell nicht, ob Tyler Goddett spielen wird, weil er ja von Daniel Wirth von hinten schön in die Bande gehauen wurde im letzten Spiel in Frankfurt und sich da das Knie wohl ein Stück weit verdreht hat. Es gab gestern am Dienstag gab es ein MRT. Das genau rausgekommen, also wurde uns nicht kommuniziert, aber es hieß, es sei etwas gefunden worden, Unterkörperverletzung, aber wohl nicht so dramatisch, wie man im ersten Moment denken konnte, dass vielleicht die Saison vorbei ist, sondern er ist fraglich für heute und damit auch für die nächsten Spiele. Das wäre natürlich ein herber Verlust, aber naja, ich glaube eh nicht, dass die DEG in Nürnberg als Favorit aufs Eis geht.
Schwierig auch, finde ich, das Restprogramm zu bewerten. Also Iserlohn, ja, jetzt in Mannheim, Schwenningen, in Köln, dann gegen Augsburg. Düsseldorf hat also eben noch...
Das Schwierigste, finde ich.
Findest du? Ja. Augsburg hat halt noch 2 direkte Duelle mit Düsseldorf zu Hause und Iserlohn, ja, dann am letzten Spieltag. Du musst aber auch sagen, was ist ein schwieriges Restprogramm? Gehst du jetzt von den Namen
der... Hat auch in München gewonnen, ne?
Genau.
Und Augsburg hat in Bremerhaven gewonnen.
Genau. Ja. Und also, du gehst jetzt von den Namen vielleicht oder von der Qualität der Mannschaften aus. Es gibt ja eigentlich kaum Mannschaften, für die es dann um nicht mehr so wirklich was geht. Vielleicht die Kölner Haie, die dann irgendwann den 6. Platz einfach sicher haben, weil von hinten nichts mehr passiert und nach vorne auch nicht mehr. Aber jetzt alle, die, haben wir gerade besprochen, zwischen 7 und 11 sind, für die geht es in jedem Spiel um alles. Ja, für die Top oder für den 3. und 4. geht es, für Berlin geht es noch darum, sich ranzuschieben, obwohl es keine Mannschaft mehr gegen die Eisbären spielt von den Abstiegskandidaten. Übrigens gegen Ingolstadt spielen sie auch nicht mehr, also gegen die Top 2 spielen sie aktuell nicht mehr. Ob jetzt da Mannheim jetzt aktuell für Iserlohn das nächste Spiel, ja klar, die wollen sich halt den 3. Platz sichern und so weiter und so fort. Also
das
kann man hier und
her. Bei Mannheim das Interne, ne, dass Leute sich Plätze im Kader sichern, genau, oder in der Aufstellung sichern wollen.
Genau, also das kannst du hin und her schieben, also Restprogramm. Also Fakt ist, Düsseldorf hat ein Spiel mehr noch und Augsburg hat als einzige Mannschaft die 2 direkten Duelle noch mit
plus Augsburg hat einen Punkt weniger, muss man auch sagen.
Genau, ja.
Und sie hatten halt, die Panther hatten ja einen riesen Vorsprung, was das Torverhältnis angeht, gerade im Vergleich zu Düsseldorf. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen geschmolzen. Jetzt sind es noch 6. Also 6 natürlich auch nicht ganz wenig, aber es ist schon was anderes, als es irgendwie vor ein paar Tagen mal irgendwie, was waren, 16, 17 oder sowas.
Ja, und da habe ich ja auch, also wie schnell das auch geht, jetzt auch mit den plus 4 für Düsseldorf, ne? Also du kannst ja dann mal an einem Spieltag kannst du mal die fast 10 Tore aufholen, wenn du deutlich gewinnst. Und ich habe auch vor...
Lief ja auch letztens andersrum, als Düsseldorf da 2-10 in Berlin verloren hat. Da waren es auf einmal nur minus 8 aus einem Spiel.
Genau. Und da, Nach diesen Ergebnissen mit dieser Phase mit der DEG mit über 20 Gegentoren in 3 Spielen habe ich dann auch gesagt, okay, Torverhältnis können wir weglassen, auch so gedanklich. Ja.
Was heißt weglassen?
Nein, also für mich ein, Fehler. Ja,
für Augsburg ist es erstmal noch quasi ein halber Punkt mehr, den du hast. Ne?
Nein, ich dachte, dass du musst als Düsseldorfer EG einen Punkt mehr holen als die Augsburger Panther.
Ach so, ja, genau,
jetzt richtig, ist es wieder richtig, so, nee, wenn du dann gewinnst und vielleicht nochmal auch mal mit 2-3 Toren gewinnst, dann kann schon sein, dass du das Torverhältnis noch ausgleichst und wirklich vielleicht auch punktgleich nur sein muss.
Ja, absolut. Absolut. 6 Tore sind an ein paar Spieltagen schon aufzuholen. Allerdings ist ja jetzt auch nicht davon auszugehen, dass eins dieser Teams jetzt relativ viele Spiele gewinnt. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du dann irgendwie 2-1 verlierst oder 1-6. Ne? Darauf könnte man jetzt auch achten, ehrlich gesagt.
Lass uns doch auf Einzelspieler vielleicht so ein bisschen schauen, wer ganz gut in Form ist, wer nicht. Also bei Iserlohns muss man sagen, klar, wenn jetzt Godet ausfällt für die Düsseldorfer EG und auch mehr als ein Spiel, das tut natürlich unglaublich weh, weil es der Nummer 1 Center ist. Aber bei Iserlohn ist halt aktuell auch Dalcol noch angeschlagen, hat das vergangene Wochenende nicht gespielt. Du hast mit Trug und Burke Ausfälle, Huss war angeschlagen in der Verteidigung. Bei der DEG ist es aktuell tatsächlich dann in Anführungsstrichen nur Godet, aber natürlich ein extrem wichtiger Spieler als der Nummer 1 Center. Bei Augsburg sind es Damiani und Trevelyan, die Langzeitverletzten. Das sind die Verletzungen, die Mannschaften haben. Ja, und was ist so mit Form bei Spielern? Boland war jetzt richtig stark bei den Iserlohn Roosters. Ja, 4+1, 4 Tore, eine Vorlage in den letzten 5 Spielen. Du hast bei der DEG, hast du in den letzten 5 Spielen folgende Spieler mit mehr als einem Punkt pro Spiel oder einem Punkt oder mehr. Godet 3+4, O'Donnell 5+1, Kaminski 1+5, Gogula 3+2, Engel mit 5 Assists. Also du hast eine Reihe von Spielern. Da ist natürlich dieses 8-4 wieder mit dabei. Das bringt dir Punkte, ja, alles klar. Aber sie punkten. Ja. Und bei Augsburg, Kakulinen 4 Assists in 5 Spielen, McCourt und Collins 3 Punkte, Kunig 2 Tore. Also da ist die Offensive fast so ein bisschen abgekühlt jetzt zuletzt bei den Augsburger Panthers. Obwohl diese Reihe mit Hakulinen, mit, wer hat das Center gespielt, Collins und mit Elias eigentlich richtig gut drauf war zwischenzeitlich.
Ja, und wir können natürlich auch mal auf die Torhüter gucken. Also in Düsseldorf muss man sagen, da ist Herr Haukeland nicht gerade in seiner besten Phase. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass er von seinen Vorderleuten wieder, wie zu den schlimmsten Phasen dieser Saison, sehr im Stich gelassen wurde. Aber trotzdem geht's da ein bisschen besser. Also wenn die DG noch ein paar Spiele gewinnen will, sollte Herr Haukeland sich nochmal steigern.
Da reden wir um die 85%, ne, bei der Düsseldorfer über die letzten 5 oder letzten 10.
Und mehr als 5 Tore. Also wenn wir nach der Länderspielpause gucken, kassiert Haukeland pro Spiel mehr als 5 Tore. Also das funktioniert natürlich nicht, weil du schießt ja nicht jedes Spiel 8
Tore. Und egal in welchem Zeitraum nach dem Deutschlandcup, ob du da einstellst, irgendwie monatlich war es dann teilweise mal wieder besser, aber wenn du da schaust, also komplett nach dem Deutschlandcup, letzte 5, letzte 10, letzte 15, die Düsseldorfer gehen immer mit der schwächsten Fangquote.
Absolut, ja. Aber wie gesagt, das würde ich nicht alleine bei den Torhütern abladen, weil da wirklich teilweise defensiv Sachen gemacht wurden, die sind nicht ligatauglich, muss man klar sagen. In Augsburg wiederum, ich fand Strawsman ja Anfang der Saison überragend. Dann hat er auch mal so eine Phase gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt kriegt er auch das ab, was vor ihm passiert quasi. Aber die letzten Spiele sahen schon wieder ordentlich aus. Also nicht alle natürlich, das wäre Quatsch. Aber grundsätzlich, finde ich, läuft das schon ganz ordentlich, wenn man jetzt das Berlin-Spiel mal rausnimmt. Also gegen Bremerhaven, als sie da 2-1 gewonnen haben, war er der absolut entscheidende Mann mit 35 Paraden. Davor, obwohl es da viele Niederlagen gab, auch mehrmals über 90, teilweise an die 95% Fangquote. Also wenn Augsburg Spiele gewinnt, die letzten Siege, ne, waren immer Spiele, wo sie maximal 1 oder 2 Gegentore kassiert haben und da war Strawsman immer der entscheidende Mann. 95% in Köln, 96% in Frankfurt, 97% in Bremerhaven. Also es ist für die Augsburger schon extrem wichtig, dass der weiter überragend spielt.
Vielleicht noch 2 Gedanken zu den Iserlohn Roosters. Die haben in den vergangenen 5 Spielen mit 91,2% die beste Fangquote der Abstiegskandidaten. Also Jeneke hat da auch immer wieder so Spiele, wo er über sich hinauswächst. Ja, also die Konstanz auf allerhöchstem Niveau ist da bei keiner Mannschaft da. Aber es reicht ja auch mal, wenn du ein Spiel eben klaust und nur ein Gegentor kassierst oder keines bei. Also erinnere dich an das Spiel von Iserlohn gegen München mit Jeneke. Wenn der halt 35 von 36, wenn dir das noch einmal gelingt, sowas, das kann ja schon der entscheidende Sieg dann einfach sein in Richtung Klassenhalt. Also es ist jetzt, also wir schauen jetzt auch oft auf die Form, aber es reicht dann einfach mal zu sagen, okay, welcher Torwart kann wirklich mal einmal eins raushauen und das traue ich dann allen 3 wiederum zu. Insofern bringt uns das auch nicht groß weiter. Und letzter Name noch bei den Iserlohn Roosters, Christian Thomas.
Ganz kurz, eine Sache zu den Iserlohn Torhütern, da war natürlich auch mehr Wechsel. Also jetzt hat Jeneke wieder gespielt, aber vorher hat Hahn auch mal ein paar Spiele in Folge bekommen. Das gab es bei den anderen Teams natürlich weniger. Ne? Die setzen schon eher auf eine klare Nummer 1. Also ja, Keller hat auch ein paar Spiele gemacht im Februar, aber grundsätzlich ist Strawsman die klare Nummer 1 in Düsseldorf, das Haukeland ganz klar die Nummer 1 und in Iserlohn ist es fast aus für ausgeglichen. Also von den letzten 7 Spielen hat Jeneke 4 gemacht und Hane 3.
Kannst jetzt auch wieder sagen, was ist besser, den Rhythmus zu haben oder ausgeruht zu sein? Was ist besser?
Keine Tore kassieren ist das Beste, glaube ich. Beste. Egal.
Ein anderer Name noch, Christian Thomas. 5 Tore ja in den ersten 6 Spielen. Aber jetzt auch wieder 4 Spiele nicht getroffen. Ja, also der hat jetzt immer noch 5 Tore in 10 Spielen, ist natürlich eine super, super Bilanz. Absolut überhaupt keine Frage. Aber jetzt 4 Spiele wartet er schon. Ich habe es gesagt, Del Col zuletzt angeschlagen mit Schrock und Burke. Fehlen da 2 Stürmer. Also ja, wer macht dann die Buden für die Iserlohn Roosters im Abstiegskampf? Nächster Gegner für Iserlohn.
Aber ich finde die doch, ja, Entschuldigung,
sag weiter. Ja, in Mannheim. Nächster Gegner für Düsseldorf in Nürnberg. Nächster Gegner für Augsburg. Ebenfalls in Nürnberg, dann eben am Freitag.
Ja, schon schwer. Aber was ich in Thomas halt großartig finde, ist auch, wie schnell der ist. Ne? Also man fährt davon, ob der jetzt Tore schießt oder nicht. Der ist ja auch in Unterzahl, ist ja nicht unwichtig. Und der bringt schon echt Energie da rein. Also genau das, was du jetzt in der Phase brauchst. Der nimmt auch das Publikum mit. Ne? Also das ist schon nicht schlecht.
Soweit unsere mit ein paar Zahlen unterfütterte Spekulation im Abstiegskampf. Und dann bleiben wir gleich bei den Iserlohn Roosters, oder würde ich sagen?
Ja, denn wir müssen es wirklich enthüllen. Also wir haben ja uns heute, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, dass ja, ich glaube beim U20-WM-Vorschau-Podcast, oder beim Nachschau-Podcast mit Yannick, haben wir doch mal drüber gesprochen, dass deutsche Spieler vielleicht ein bisschen so niedrig gedraftet wurden im Verhältnis dazu, was sie dann wirklich jetzt reißen in ihrer NHL-Karriere. Und dann haben wir gedacht, gucken wir uns doch mal die 3 Drafts an mit den 3 größten deutschen Stars aktuell, also 2014 mit Reiserl, 2019 mit Seider und 2020 mit Stützle und dann natürlich auch Peterka und Reichel. Aber 2014 haben wir echt was enthüllt im CBA, das wussten wir bis jetzt nicht. Gibt es eine Regel, die galt aber nur für den 2014er Draft und da war die Regel, wenn du Top 10 gedraftet wurdest und du schaffst es innerhalb von 4 Jahren nicht 200 NHL-Tore zu schießen, wechselst du automatisch nach Iserlohn. Das wussten wir nicht, haben wir aber jetzt enthüllt und ich kann mal die Top 10 vorlesen, die gedraftet wurden 2014. Ekblad, Reinhardt, Dreiseitel, Bennett, Del Col, Virtan, Fleury, Nylander, Ehlers, Ritchie. Wir sehen, 3 davon haben es nicht geschafft, nämlich Del Col, Virtan und Ritchie, alle nach Iserlohn gewechselt.
Und es gibt da doch sowas Kleingedrucktes in diesem CBA für den CBA für den Draft. Runde. Genau, für die zweite Runde. Denn das heißt, wenn du in der zweiten Runde gedraftet wirst und die zweithöchste Schnapszahl hast, dann musst du auch nach Iserlohn wechseln.
Richtig. Genau, das ist nämlich dann auf Platz 44 Eric Connell, der musste dann auch, der wollte eigentlich nicht, aber ist dann auch quasi...
Er wollte eigentlich in Nürnberg bleiben und dann musste er aber weiter, weil
in Amerika als üblich ist er deportiert worden quasi nach Iserlohn.
Die Roosters haben gesagt, als er bei Nürnberg war, wir haben das Kleingedruckte gelesen da im CBA für den 2014er Draft. Eric Connell, zweithöchste Schnapszahlnummer in der zweiten Runde, du musst zu uns.
Ja. Musst du. Aber jetzt mal fern der blöden Scherze, ich meine, es ist ja wirklich absurd, dass in einem Draft-Jahrgang 3 Leute aus den Top 10 bei einem DEL-Club landen und auch nicht mal bei dem Top-Club, ne? Also das ist ja wirklich schon strange. Ne? Die Nummer 5, die Nummer 6, die Nummer 10, alle 3 in Iserlohn gelandet.
Und was natürlich da auch krass ist, dass halt 3 der ersten 4 jetzt letztes Jahr mit den Florida Panthers den Stanley Cup auch gewonnen verrückt, haben mit Ekblad, Reinhardt und Bennett. Übrigens, wir haben uns vorher auch schon abgesprochen, dir geht's genauso wie mir. Sam Reinhardt, Sam Bennett, jetzt beide auch in Florida. Echt schwierig da immer zu sagen, welcher ist denn jetzt eigentlich welcher? Du hast die Top 10
ja. Unsere Idee war ja, wir gucken mal, wie hätte dieser Draft denn aus heutiger Sicht ausgehen müssen. Und ich glaube, bei der Nummer 1 sind wir uns relativ einig, oder?
Ja, ich finde, Ekblad ist da genau richtig gecastet als Nummer 1. Aaron Ekblad, absolut. Nein, also Leon Dreiseitel, ich meine, als Topscorer, MVP, jetzt schon wieder über 50 Tore Marken gebrochen. Also das ist ja auch die Frage, wenn du redraftest, wie machst du es? Ja? Machst du jetzt, okay, wer ist aktuell der Beste? Dann kannst du natürlich, das sind Verteidiger und Stürmer, kannst du irgendwie die Scoring-Bilanzen nehmen oder was auch. Ich würde aber auch sagen, wenn ich jetzt draften müsste, mit dem, was ich schon weiß über Leon Dreiseitel und was aber auch noch für was kommen kann, natürlich nehme ich Leon Dreiseitel an 1 in dem Draft.
Also ich habe mir 5 Worte aufgeschrieben zu Dreiseitel, das sind die lauten Tore, Punkte, Auszeichnung und Vertrag und Ansehen. Und in allem ist er der Beste aus diesem Draft. Er hat die meisten Tore, die meisten Punkte, die meisten Auszeichnungen, hat den dicksten Vertrag unterschrieben und er wird als der beste Spieler angesehen. Also, dass der im Nachhinein die Nummer 1 des 2014er Draft, das ist ja völlig klar. Und jetzt kommen wir mal zur Nummer 2. Das ist schon der erste, der damals ein übersehen ist, vielleicht ein bisschen großes Wort, weil er wurde immerhin in der ersten Runde gedraftet, an Platz 27. Aber da trotzdem natürlich 27 ist nicht 2. Und deshalb ist mein zweitbester Mann dieses Draft auf jeden Fall David Pastrnak.
Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, es sei denn, ich habe da irgendwie einen in den späteren Runden komplett übersehen, aber da kommen jetzt so die absoluten, also sowas wie irgendwie Lundqvist oder Datsuk, dass du halt irgendwie mal so Nummer 200 nochmal einen hast, der total abgeht, das haben wir da, glaube ich, ja nicht. Es gibt so Sachen, ich fahre jetzt schnell mal runter.
Wer ist denn deine Nummer 3? Weil die ist auch relativ, also meine Nummer 3 ist auch sehr spät gestorben, nämlich an 97 gedraftet worden.
Ja, sag du mal deine Liste und ich sage, ob ich das okay für die Nummer 3.
Okay, also 1, 3, Seitel 2, Pasternak, 3, Braden Point. Der ist an 97 gedraftet worden und das ist eine absolute Weltklasse. Dann an 4 habe ich Devon Taves, weil ich
ja,
mit Abstand der beste Verteidiger,
absoluter
Weltklasse-Spieler, Stanley Cup gewonnen, Four Nations gespielt, ist auch der viertbeste Playoff-Scorer dieses Jahrgangs als Verteidiger. Und ich habe mir das auch mal seine komplette Karriere angeguckt, über die komplette Karriere immer einen positiven Corsi-Wert zum Beispiel gehabt. Und er hat ja vorher auch mal woanders gespielt, nämlich bei den Islanders. Ne? Und auf 5 habe ich William Nylander, wobei man darüber auch diskutieren könnte, weil wenn du jetzt gleich, nachdem du was gesagt hast, zähle ich gleich nochmal auf, wer auch noch alles in diesem Draft gezogen wurde.
Ja, 79 Braden Point, nicht 97. 79, aber egal, ja. Auf jeden Fall, ich würde da, aber was machst du denn mit denen, die jetzt, also Ekblad, Reinhardt, Bennett, vor allem, also klar, du hast 5, Dalcol, 6, Virtanen, die spielen gar nicht mehr in der Liga, aber Ekblad, Reinhardt und Bennett haben jetzt einen Stanley Cup gewonnen und auch mit entscheidenden Rollen und Sam Reinhardt ist jetzt auch einer, der halt einfach die 50-Tore-Marke geknackt hat und zwar deutlich mit 57 und einfach da, also die würde ich dann schon noch da in der Nähe der Top 5 auf jeden Fall haben. Du hast natürlich das Problem jetzt bei dem Redraft, dass du noch mehr den Bias in Richtung Stürmer hast, weil du mir schaust, wie viele Punkte haben die geholt, Auszeichnung. Ja? Und also Verteidiger des Jahres zu werden, ist dann doch nochmal schwieriger als irgendwie, oder ist...
Absolut. Und deswegen habe ich ja zum Beispiel Devon Taves auch mit reingenommen, weil ich denke, irgendein Verteidiger muss sein und der ist sowas von stark. Aber ich sag dir jetzt mal, wenn noch...
Also Devon Taves ist dein bester Verteidiger in dem Draft, sagst du.
Ja. Und mein zweitbester ist Gustav Forsling. Der ist ja auch aus dem Draft.
Ja.
Dann haben wir noch die von dir angesprochenen Reinhardt und Bennett. Und ich sagte, wer doch alles gedraftet wurde. Dylan Larkin ist noch aus dem Draft. Kevin Fiala, Nikolai Ehlers, Adrian Kempe, natürlich Aaron Ekblad, Viktor Arvidsson. Und jetzt kommen wir mal zu einer Position, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Goalie. Es sind auch noch 3 Weltklasse-Torhüter da. Schesterkin, Demko, Sorokin. Auch alle aus dem Draft. Also der 2014er Draft ist wirklich komplett pervers. Ja. Und eigentlich finde ich, wenn man sieht, wie wichtig ein Torhüter ist und gerade sein Ansehen, wobei ich in dieses auch nicht ganz so doll finde, aber grundsätzlich vom Ansehen her müsste ja eigentlich auch so ein Schesterkin in den Top 5 auftauchen, oder?
Naja, also das ist mein Punkt eigentlich, dass Schesterkin da reingehört, weil du, wenn du weißt, dass du so einen Torhüter bekommst, oder wie dann müssen wir, wie gehen wir das psychologisch an, ja? Also hättest du, wenn du damals gewusst hättest, wie gut Schesterkin wird, hättest du wahrscheinlich in den Top 5 schon zugeschlagen, oder?
Ja,
dann können wir jetzt wieder, können wir jetzt wieder rausrechnen. Wir nehmen mal weg, welche Mannschaften wen gedraftet haben, also wer welchen Bedarf hatte auf den Positionen, kommt ja auch noch mit dazu. Aber wenn du einfach sagst.
Man soll ja eh immer den besten Spieler draften, der da, also das soll, aber es gibt ja den Unterschied, Leute sagen, wir verpflichten danach, was wir brauchen. Also wir brauchen unbedingt den Nummer 1 Center, unbedingt den Nummer 1 Torwart. Oder man sagt einfach, nee, wir verpflichten den besten Spieler, der noch da ist.
Also sag mal nochmal deine Top 5.
Top 5, Dreiseitel, Pasternak, Point, Taves, Nylander.
Ja, würde ich am ehesten Taves durch Schesterkin ersetzen, weil Taves ist nicht mal Nummer 1 Verteidiger.
Ja gut, weil er den besten Verteidiger der Welt neben sich hat.
Ja.
Ne? Also,
aber ist der
kannst du sagen, Dreiseitel ist auch nicht Nummer 1 Center. Ne? Also.
Das stimmt, aber ist Taves, ja, Dreiseitel wäre in vielen anderen Mannschaften der Nummer 1 Center und Taves.
Und Taves auch.
Na, es ist,
also,
ist glaube ich,
Verteidiger.
Er ist, glaube ich,
oder meinst du von der Spielweise
her? Von der Spielweise her ist er halt kein Makar und kein Hughes und kein Erik Karlsson und auch wahrscheinlich, ja, eher so, ja gut, Victor Hedman, ja. Er ist schon sehr gut. Aber ich würde Schesterkin auf jeden Fall in den Top 5 sehen und dann kommen Reinhardt, Bennett, ja, Ekblad ist halt einfach dafür, dass er an Nummer 1 als Verteidiger gedraftet worden ist. Er ist halt kein Hughes oder Makar geworden, sondern er ist einfach so, dieser steady Verteidiger, auf den du dich absolut verlassen kannst, der aber jetzt nicht irgendwie so komplett explodiert ist oder komplett raussticht.
Forsling, Arvidsson, Kempe, Ehlers, Schesterkin, Sorokin, auch nicht Sorokin, der allerspitzte Mann, der in dem NHL-Tor steht. Ne? Ja,
aber das sind jetzt keine für die Top 5. Nylander, jetzt vor allem in den letzten Jahren, hat sich da schon dahin entwickelt, dass er in die Top 5 muss. Aber ich würde da, also Point sehe ich natürlich auch in den Top 5, vor allem wenn du halt schaust, was der für Titel wirklich auch dann gewonnen hat und in welcher Rolle da auch immer in den Playoffs.
Und wie krass der in den Playoffs ist, ne? Also der ist aus dieser Gruppe ist er nach 3 Seiten auch der beste Playoff-Scorer, ne?
Ja, also ich würde tatsächlich nur Shesterkin für Taves, in welcher Reihenfolge dann 3 bis 5, also Dreiseitel, Pastrnak 1 und 2 ist für mich klar, ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren.
Ja.
Und genau, dann die 3 bis 5, da würde ich...
Point ist für mich auf 3 eigentlich auch klar, ja. Der ist so krass.
Point auf 3.
Okay, nächster Draft. 2019, das ist dieser große USNTDP-Jahrgang. Also wir erinnern uns, als so zum ersten Mal so eine ganze Fülle an Leuten aus diesem US-Programm rauskam. Nämlich 7 der Top 15 waren damals von den U-Nationalmannschaften der USA. Und die ganz große Frage war vor Hughes gegen Kako, da war ja noch die WM in der Slowakei, wo sie gegeneinander gespielt haben. Und da wusste man noch nicht, ja, wer zieht wen ganz groß. Und im Endeffekt ist das Ergebnis so rausgekommen: Nummer 1 Jack Hughes, Nummer 2 Kapo Kako, Nummer 3 Kirby Duck, Nummer 4 Bo Byram, Nummer 5 Alex Turcotte, Nummer 6 Moritz Seider, Nummer 7 Dylan Cousins, Nummer 8 Philipp Broberg, Nummer 9 Trevor Zegras und Nummer 10 Vasili Podkolzin.
Da kann man auf jeden Fall sagen, dass damals ja viele Fans der Detroit Red Wings schon sehr skeptisch reagiert haben, als Moritz Seider als auf Nummer 6 gedraftet worden ist. Aber das ist ja mindestens im Redraft, würde ich sagen.
Ich habe ihn höher gerankt jetzt.
Ja, deswegen sage ich ja, er ist mindestens im Redraft.
Ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Nummer 1 bleibt
Jack Hughes. Gleich, ne? In dem Fall, ja, Jack Hughes, würde ich auch sagen. Aber zum Beispiel Kako, Dak.
Größte Enttäuschung, Kako, das Draft. Ich meine, wer weiß, was er jetzt in Seattle reißt. Vielleicht hat ihm auch das Umfeld in New York nicht so gepasst, so von der ganzen Lebensart, weil er wirkte ja schon sehr schüchtern, sehr introvertiert, sprach auch nicht so gut Englisch am Anfang. Und dann kommst du halt nicht irgendwie nach Columbus, sondern kommst nach New York City, Manhattan, die ganze Welt guckt auf dich. Vielleicht war das einfach zu groß wegen.
Man muss jetzt sagen, im Vergleich zu 2014 sind natürlich 5 Jahre später, ne? Bei manchen Spielern weiß man gar nicht, ob die sich vielleicht noch entwickeln. Ja, also da hast du auch, ich habe jetzt hier auch nochmal eine Übersicht bei Wikipedia aufgemacht aus dem Draft. Da hast du halt viele, viele Namen, die rot sind, und rot heißt, da gibt es keinen Wikipedia-Artikel dazu. Ja. Genau. Also insofern haben die halt auch noch nicht so viel gerissen, dass sie zumindest für Wikipedia relevant wären. Was sind deine Top 5?
Wikipedia muss man natürlich auch sagen.
Ja, genau. Ja. Was sind deine Top 5, beziehungsweise lass mich raten, wen du vielleicht so von weiter hinten in die Top 5 reingepackt hast. Ich kenne deine Liste ja nicht. Ist es vielleicht Cole Caulfield?
Ja, ist auf 4.
Also 4. Hast du noch einen in den Top 5, der nicht in den Top 10 ursprünglich gedraftet wurde?
Ja, ist sogar meine Nummer 2.
Deine Nummer 2?
Ja.
Weit hinten?
Absolut top, Mann.
Weit hinten gedraftet, oder?
Das geht. Ich sag's dir einfach. Wenn ich hier Zeit
nein, nein, ich lass mich ein bisschen... Ja, Bowley hätte ich jetzt auch, das war gut, aber nicht so weit hinten, 12. war der, also.
Ja, okay, genau, aber er ist jetzt 2. für mich persönlich, also 221 Punkte gemacht, 260 Spielen, ich weiß gar nicht, ob die nachgespielt haben, die Zahlen habe ich gestern Abend aufgeschrieben, ist absolut Top 6 Mann in Minnesota, also richtig guter Mann, also der gefällt mir extrem gut, muss ich sagen, ist für mich der zweitbeste Mann, und dann kommt bei mir aber auf 3 schon Seider, weil er ist für mich mit Abstand der beste Verteidiger dieser Klasse, ist ein echter Star in Detroit geworden, kommt ja schon jüngere Spieler an seine Seite, also ja, jetzt aktuell auch nicht, aber er ist ja quasi schon eine Art Mentor für andere Spieler, weil er selbst erst 23 ist, hat den ganz dicken Vertrag bekommen. Also Moritz Seider ist wirklich ein langfristiger Nummer-1-Verteidiger, der in Detroit über Jahre die Abwehr anführen wird. Und das ist dann für mich der drittbeste Mann in diesem Draft.
4 und 5?
Cole Caulfield habe ich auf 4. Mhm. Vielleicht etwas viel Hype, weil er natürlich in Montreal spielt, wo immer genau hingeguckt wird. Aber auch er hat knapp 200 Punkte, schon mehr als 100 Tore gemacht und ist natürlich einer dieser Generation neuer, junger, kleiner Spieler, die vielleicht vor 20 Jahren nicht so hoch gedraftet werden würden und dann nicht so ein hohes Ansehen hätten. Aber er hat es da wirklich geschafft und vor allen Dingen hat er den Riesenvorteil, halt in Montreal Martin Saint-Louis als Trainer zu haben, der ja selber so ein kleiner Typ war, und von dem kann er bestimmt nochmal extra was lernen, als wenn es ein anderer Trainer wäre, der eine ganz andere Körperstatur und ein ganz anderer Spielertyp selber gewesen wäre.
Und auf 5 würde ich fast
Dylan Cousins.
Dylan Cousins. Okay, da hätte ich Bowen Byram vielleicht sogar noch davor genommen. Ja, der hat mir den Stanley Cup schon genommen, ne?
Ja, gut, ist so trotzdem noch abgegeben worden. Also ich finde ihn trotzdem gut, ne? Aber Dylan Cousins, ich finde, der ist auch, der punktet, aber der ist auch echt ein harter Typ. Ne?
Ja,
und ich finde, so ein Spielertyp hat da ein bisschen gefehlt, und ich glaube, der kann Buffalo auch langfristig nur gut tun. Und natürlich größte Enttäuschung, ich hab schon gesagt, Kapo Kako, ne? Absolut größte Enttäuschung des Drafts.
Ja.
Wobei Kirby Duck jetzt auch keine Weltkarriere spielt, ne?
Und was machen wir mit Trevor Zegras zum Beispiel?
Ja.
Also ich glaube, der wurde da, also vielleicht wurde er auch damals...
Er wurde am Anfang overhyped, dann finde ich, wurde er zu weit runtergemacht. Mhm. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, oder?
Aber ein Top-10-Pick ist das halt auch, ne? Also das ist halt schon, da hast du große Erwartungen. Aber es gibt auch Top-10-Picks aus dem Draft, die ja wirklich noch mehr enttäuscht haben, beziehungsweise ja noch gar nicht so wirklich angekommen sind in der Liga.
Also überleg mal, dass der ist jetzt nicht das Allerwichtigste im Leben, aber der war immerhin auf dem Titel von einem Computerspiel, ne? Und wenn wir mal da die letzten Jahre durchgehen, was da für Leute drauf sind, so ein McDavid oder ein Ovechkin oder ein Crosby oder sowas, und dann ist da zum Beispiel der Zegras, ne? Also wahrscheinlich ist glaube ich, eine ganz gute Trivia-Frage, wenn wir in 30 Jahren mal so ein Quiz machen. Ja. Wer war damals auf dem Titel?
Alex Turcotte war übrigens auf 5 und also der ist natürlich raus aus den Top 5 dem, was er bis jetzt gespielt hat und auch was vielleicht noch kommen wird. Okay, dann haben wir natürlich einen super interessanten Draft 2020, weil da ja in den ersten beiden Runden 3 Deutsche gezogen wurden, mit dem Stützle an 3, mit Lukas Reichel an 17 und dann in der zweiten Runde mit JJ Peterka an 34.
Der Corona-Draft war das, ja, erinnern wir uns, ne? Der wurde ja nicht richtig gemacht, da saß Tim Stütze da in einer Mannheimer Sportsbar und auf einem Tisch lagen dann 32 Kappen und er musste dann die nehmen von dem Team, von dem er gezogen wurde. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass er Top 3 gezogen wird, war recht groß, aber man wusste es halt nicht ganz genau. Und ich mache schnell die Liste: 1, Alexis Lafreniere, 2, Quinton Byfield, 3, Tim Stützle, 4, Lucas Raymond, 5, Jake Sanderson, 6, Jamie Drysdale, 7, Alexander Holz, 8, Jack Quinn, 9, Marco Rossi und 10 Cole Perfetti.
Okay, da habe ich jetzt, bevor du deine Top 5 nochmal, also ich sag zwei Sachen, sag ich dir, Stützle ist jetzt ganz klar auf der 1 in diesem Draft, auch wenn du weiteres Potenzial nimmst und sagst, okay, Quinton Byfield ist ein Center und wird vielleicht diese Position noch lange Jahre in L.A. spielen. Trotzdem Stützle, der auch als Left Wing gedraftet worden ist, aber dieses Potenzial für den Center ja auch hat. Insofern und von den Punkten her deutlich davor. Also Stützle auf der 1. Und eine andere Geschichte, ich habe einen Kandidaten von weiter hinten, zweite Runde, den ich jetzt vor allem mit den letzten Eindrücken aus dem Four Nations in Top 5 sehe. Und vielleicht kannst du raten, wer es ist, vielleicht ist er bei dir auch drin, aber da habe ich einen Kandidaten, der da für mich in die Top 5 gehört, auch wenn er jetzt so kein klassischer Top 5 Pick ist.
Ich habe ihn auf 5, Thash Jarvis, oder?
Nee. Meinst du den? Also das finde ich sehr interessant, da gibt es sogar zwei. Brock Faber, der jetzt saustark gespielt hat im ersten Verteidigerpaar oder im Shutdown-Verteidigerpaar von den USA und das auch mit bei den Olympischen Spielen spielen wird.
Ja, interessanter Mann. Ich sag trotzdem mal kurz meine Top 5. Also eins ist Stützle, ganz klar. Die meisten Tore, die meisten Punkte, spielt die größte Rolle, ist der Star in Ottawa. Also keiner hat, glaube ich, so eine Rolle aktuell in der NHL aus diesem Draft wie Tim Stützle. Nummer 2 ist bei mir Lucas Raymond, weil der hat auch wirklich eine gute Rolle in Detroit und ist wirklich sehr, sehr durchgestartet. Einer der besseren Spieler da gerade. Den finde ich richtig stark. 3, Jake Sanderson ist für mich der beste Verteidiger in diesem Draft. Übrigens ja, dann schon der zweite von Ottawa und spielt auch eine große Rolle im Team und ja, ist immer schwer zu vergleichen. Darf man nicht nur die Punkte gucken, deswegen finde ich Jake Sanderson wirklich schon richtig stark. 4 habe ich dann aber Lafreniere, weil klar, er war für mich jetzt im Nachhinein nicht der Nummer 1 Pick, aber er ist schon ein guter Mann. Der hatte es natürlich auch am schwersten, weil er kam ja in ein Team rein, was schon gut war. Die Rangers haben ja relativ überraschend damals auch mal die Draft Lottery gewonnen. Und da war es natürlich auch nicht so einfach, dann Fuß zu fassen, wie jetzt, klar, für Stützle hat er jetzt auch nichts geschenkt bekommen in Ottawa, aber in ein Team reinzukommen, wo relativ viel neu sortiert wird oder in ein Team reinzukommen, wo es schon diverse Top-Stürmer gibt, ist natürlich ein Unterschied und hat Lafreniere sich zumindest langfristig jetzt durchgesetzt und hat als einziger aus diesem Draft auch schon wirklich Playoff-Erfolg, ne, muss man sagen. Und 5 habe ich ja gesagt, Seth Jarvis, ne, ist letztes Jahr so richtig durchgestartet, dieses Jahr dann nochmal besser geworden.
Wie gesagt, ich würde noch Brock Faber da in den Ring werfen. Ganz interessant finde ich, dass du jetzt, glaube ich, in allen 3 Top 5 auch mindestens einen Verteidiger hattest, weil du, glaube ich, denkst, es gehört sich einfach so, muss ein Verteidiger
dabei sein. Ja, habe ich irgendwie auch so gedacht.
Ja, Torwart ist da jetzt für mich auch keiner dabei. Ich finde es sehr interessant, was mit Jaroslav Askarov passieren wird. Der ist ja aktuell, oder der wurde da an 11 gedraftet. Und dann ist halt natürlich die große Frage, wie hoch ist JJ Petarka?
Ja, ich würde
schon
fast
Top 10, oder?
Top 10, oder? Ja. Würde ich fast sagen. Dafür würde ich aber Lukas Reichel sagen, eher nie erste Runde, vielleicht sogar nicht mal zweite Runde aktuell.
Ja, wobei da halt viele, viele dabei sind, auch in der ersten Runde, bei denen die jetzt auch noch nicht so durchgestartet sind. Aber also natürlich Peterka vor Reichel, das auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Und also auch deutlich vor Reichel und Peterka auch deutlich besser, als er gedraftet wurde. Er galt ja damals auch als potenzieller First-Round-Pick, wurde dann an Nummer 3 in der zweiten Runde gezogen von den Buffalo Sabres, also an 34. Aber ich würde sagen, der kommt dann, ja, der ist schon relativ nah dran an den Top 5, würde ich sagen, oder? Also
Top 5 sogar.
Also zwischen 6 und 10 würde ich ihn schon setzen. Klar, da hast du noch so.
So hintere Top 10. Ich meine, er hat seine beste Saison waren jetzt nicht mal 30 Tore. Klar, auch bei einem Schrottteam, darf man auch nicht vergessen. Und dieses Jahr ist er auch wieder gut dabei. Also die Punkte hat er ja fast schon eingeholt, weil er dieses Jahr deutlich mehr Vorlagen macht als letztes Jahr. Tore hat er ein paar weniger, aber trotzdem ist das natürlich eine ordentliche Saison. Und er war ja auch verletzt zwischendurch, Gehirnerschütterung gehabt und er hatte auch mal so eine kleine Krise zwischendurch. Also insgesamt sieht das schon gut aus, hat ja auch jetzt wieder gepunktet. Wir haben aber noch einen ganz anderen, über den wir mal reden müssen, nämlich über einen, der ist noch gar nicht in der NHL angekommen, wo der Draft ja jetzt fast 5 Jahre her ist. Alexander Nikishin, der ist 23 Jahre alt, ist Kapitän bei SKA St. Petersburg, ist der beste Verteidiger der KHL, hat diverse Male schon irgendwelche Assists oder Punkte oder Torrekorde für Verteidiger in der KHL gemacht und er wird ja langfristig irgendwann rüberkommen nach Nordamerika. Deshalb, Stand jetzt, finde ich, kann man noch gar nicht bewerten, wo ist der denn da einzusortieren, weil ich finde, mit 23 Jahren schon so ein Topmann sein und würde Russland aktuell spielen dürfen und wir hätten ein Best-on-Best-Turnier, dann wäre der auf jeden Fall dabei. Dann wäre der einer der besten russischen Verteidiger. Nur wir haben ihn halt auch nicht auf NHL-Niveau gesehen, deshalb ist es ein bisschen schwer, ihn einzuschätzen. Aber wenn er rüberkommt, kann ich mir vorstellen, dass er schon sich schnell einen Namen machen wird.
Ja, und was man nicht vergessen darf, jetzt auch zum Beispiel, also Nikishin spielt noch gar nicht in der Liga, JJ Petarka ist noch im Entry-Level-Contract. Ne? Das ist ja so nah dran, dass du sagst, da hast du Spieler, die schon überzeugen, die in der Liga sind, aber die halt noch keinen großen Vertrag unterschrieben haben. Und das kommt jetzt erst, weil es dann doch relativ nah dran ist. Und du musst halt auch sagen, in diesem Draft, also ich meine, Stützler ist schon wirklich der Einzige, der von Anfang an richtig abgegangen ist, oder? Also da hattest halt Lafreniere, Byfield auf 1 und 2. Und also gut, wir haben natürlich jetzt irgendwie so Beispiele außenrum wie McDavid oder Bedard oder Austin Matthews an Nummer 1, wo man gleich sagt, okay, das muss gleich eine Megasaison werden, die erste. Mhm. Das war jetzt in dem Fall natürlich nicht, aber Stützle ist eigentlich so der Einzige, der von Anfang an durchgestartet ist. Übrigens auch in diesem Draft an Nummer 9 gedraftet, Marco Rossi.
Wollte ich gerade erwähnen.
Genau, ja. Also wirklich.
Und der hat natürlich durch die ganze Corona-Scheiße, der hatte ja Long-Covid und ist komplett ausgefallen, weil sogar, haben wir selbst ja mit ihm drüber gesprochen und das mal veröffentlicht während der Weltmeisterschaft letztes Jahr, war ja sogar das Karriereende schon im Raum. Und dafür, finde ich, hat er jetzt die letzten zwei Saisons wirklich, also die vergangene und die aktuelle, spielt er richtig, richtig stark. Ne? Ja. Also der könnte auch noch steigen. Und Byfield sehe ich jetzt langfristig auch nicht so, dass er nicht sich einen Platz in den Top 5 erkämpfen könnte. Ne? Also der dreht ja wirklich auch jetzt richtig auf, seitdem er auf den Flügel gewechselt ist. Ne?
Rossi ist jetzt bei 21 Toren, genauso viele wie in der vergangenen Saison und on pace for 30 in der kompletten Saison, also eine 30-Tore-Saison. Das ist ja dann auch seine zweite wirkliche NHL-Saison. Ne? 19 Spiele hat er 22
gemacht.
Genau. Insofern auch da.
Ja. Dann wobei Byfield, sehe ich gerade, spielt er jetzt auch wieder Center. Ne? Also es wechselt so hin und her bei ihm. Ne? Also er hat dann, man weiß es nicht so genau. Also er hat immerhin Philippe Danault abgeholt, weil Philippe Danault war ja teilweise so der zweite Center und jetzt ist Byfield eigentlich so, dann spielt er in der zweiten Reihe in der Mitte und Danault nur noch in der dritten. Also das ist auch schon eine ganz gute Entwicklung und LA spielt ja dieses Jahr generell eine ganz gute Saison. Also das ist schon ordentlich, muss ich sagen.
Sehr interessante Diskussion immer wieder. Vielleicht haben wir ja jemanden vergessen oder ihr sagt, boah, da bin ich ganz anderer Meinung und dann nehmt natürlich Kontakt auf.
Dann beschimpft uns bitte.
Genau, wenn ihr bei Steady seid, dann sowieso in der Telegram-Gruppe, wo viel diskutiert wird und ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, uns über Instagram zu schreiben, über Blue Sky zu schreiben oder dann eben auch auf Steady in den Kommentaren. Danke an Bernd Schwickerath.
Gerne. Die Frage ist natürlich, wann wechselt Dreisaitl nach Iserlohn?
Das ist die große Frage. Und hast du da vielleicht irgendwas gefunden im CBA von diesem Draft?
Nee, ich habe nur diesen einen Satz halt gefunden. Mit obligated to move to Sauerland stand da.
Genau. Aber vielleicht, wenn er einen Stanley Cup gewonnen hat, dann, als wenn du Top 3 gedraftet wirst, kann natürlich sein, dass du dann nach dem Stanley Cup gewinnen nach Iserlohn
musst. Ne?
Ja, wer für die Liga, für die DL2 dann vielleicht. Nein, Quatsch. Dreisaitl holt in dieser Saison den Stanley Cup und spielt dann in der nächsten Saison, weil es eben damals im CBA drin steht. Nee. Ja. Also
macht dann 4 Tore bei Selb gegen Iserlohn. Genau.
Iserlohn noch lange nicht in der DL2, aktuell sogar die beste Ausgangsposition von den Punkten her. Und Leon Dreisaitl noch lange nicht in Iserlohn. Das können wir, glaube ich, beides festhalten.
Ja. Das sollt ihr mitnehmen in diesen Eishockey-Tag.
Und wenn ihr 10 Minuten Eishockey hören wollt an allen Wochentagen und wenn ihr die Best of Seven lesen wollt am Freitag, Samstag, Ende der Woche, unsere Highlights der Eishockey-Woche, dann geht auf steady.de/bisselhockey und schließt mindestens ein Abo über 3 Euro. Und wir reden ja nicht von am Tag. Wir reden hier auch nicht von in der Woche. Wir reden hier von 3 Euro im Monat ab und hört uns fast jeden Tag. Wenn ihr das packt, man kann natürlich einfach sagen, eine Woche mal keinen Podcast hören. Ja, das würde ich auch verstehen. Also bei mir nicht, aber bei, na, egal. Egal. Ja. Okay.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.